Herzlich willkommen zur 27. Folge des VfB Stuttgart Podcasts Verdammter VfB. Wir sind wieder zurück nach einem turbulenten Spiel, nach einer turbulenten Woche. Also es ging ja eigentlich überall auf und ab, also sowohl die internen Geschehen beim VfB als auch auf dem Platz. Im Heimspiel gegen Heidenheim vor 60.000 Zuschauern war schon eine krasse Partie, oder Christian?
Ja, wow, Matthias, Wahnsinn. Na, also wie du sagst, die Woche, da gibt es viel zu berichten, viel zu erzählen, viel zu diskutieren. Heute haben wir uns darauf gefreut, auf diese Folge, also von wegen besinnliche Ostern, also VfB geht's drunter und drüber. Und ja, wie du gesagt hast, tausendstes Heimspiel auch übrigens im Neckarstadion oder MHP Arena. Ja, und zum ersten Mal wieder voll nach den Bauarbeiten, die lange angedauert haben. Und stimmungsmäßig, ja sicher nochmal eine Schippe drauf auf das, was man sonst so in den Heimspielen in letzter Zeit gewohnt war. Also tolles Ambiente, ja. Und tolles Spiel natürlich auch.
Ja, also klar, in den ersten 10 Minuten gab es dann noch so einen Fanprotest, ne? Also das, da wurde ja, blieb es ja noch ein bisschen ruhig.
Ich glaube, wie du das genau, der Rauch, hast. Ja. Ne? Ja, also es war ja groß angekündigt mit Transparent vor 2 Wochen, dass jetzt eben ein Ultimatum von wem auch immer gestellt wird an den Verein, weil die Fans oder diejenigen, die das Transparent zumindest ausgerollt haben, sich betrogen und verraten und was weiß ich, alles Schlimmes gefühlt haben. Und das große Ultimatum war natürlich dann... ist jetzt abgelaufen und dann gab es ein bisschen Rauchbomben und man hat wahrscheinlich irgendwie den Kindern, die da daneben standen, ein bisschen eine Rauchvergiftung zugefügt. Also bin jetzt nicht so begeistert natürlich von der Aktion und ja, deswegen der Titel heute, viel Rauch um nichts. Denn eigentlich so viel ist ja nicht passiert und ja, viel Bohai, viel Diskussion, viel Streite und Vorwürfe und so weiter. Und am Ende, ja, was ist denn jetzt groß passiert, ne? Nicht so wirklich viel. Also viel Rauch um nichts. Passt vielleicht auch noch dazu, genau das nur so dabei gefügt, dass man seit dieser Woche ja in Deutschland offiziell Cannabis legal konsumieren kann. Das war vielleicht war es auch ein Bezug darauf, die Rauchaktion im Stadion, also... Wie Cheech and Chong, up in smoke. Ne?
Ja, ich meine, wir haben ja auch schon mal drüber geredet. Ich hatte ja auch schon gesagt, so, ich kann halt gewisse Dinge halt auch nachvollziehen. Ne? So, das müssen wir jetzt auch nicht nochmal irgendwie ausrollen, weil dann wird es ja auch so ein bisschen langweilig. Ne? Aber das irgendwie habe ich aber gerade den Eindruck, dass sich alle Leute irgendwie selber zerlegen. So, ne? Das, also auf Seite von der AG und auch beim VfB. Also irgendwie steigt man da gar nicht mehr so richtig durch. Aber naja, also es wird auf jeden Fall interessant werden, so wie es dann auf der nächsten Mitgliederversammlung laufen wird. Ne? Das wird, glaube ich, ziemlich brisant.
Genau. Ja. Ich glaube, darum ging es dann auch bei den ganzen Stellungnahmen, dass man eben versucht, den eigenen Standpunkt den Fans, auch den Mitgliedern zu vermitteln. Sie sollen ja nicht nur einseitig informiert werden über die Medien, sondern die sollen halt alle Standpunkte mitkriegen und sich dann selber eine Meinung bilden. Das finde ich eigentlich auch ganz okay. Ja. Dass also der Alexander Werle zum Beispiel auch eine Stellungnahme dann praktisch an die Medien gegeben hat. Das der große Schlag war ja, also sorry, ich will da doch noch ein bisschen drüber reden, weil ich finde es schon interessant und es ist halt eben auch die typische VfB-Folklore, was da immer so früher ja auch oft, gab es ja auch oft Bohai und Streitereien. Und ja, das Interview von Klaus Vogt im Kicker, hast du das gelesen zufällig?
Nee, das habe ich nicht gelesen.
Da kannst du ja mal berichten. Da hat er, finde ich, aus meiner Sicht sich ein bisschen entlarvt. Wir hatten es ja vor 2 Wochen in der Diskussion, haben wir ja drüber schon gesprochen. Und ich war schon so vom Gefühl her der Meinung, dass er vielleicht ja doch so ein bisschen ein Selbstdarsteller ist, Sonnenkönig, der das ein bisschen vorschiebt mit dem großen Robin Hood für die Mitgliederrechte und Beteiligung. Und ich glaube, das hat er so ein bisschen bestätigt in seinem Interview. Also er hat sich da so ein bisschen versucht rauszuwinden, weil er hat ja eigentlich... diese Zusagen auch gemacht, dass er dann quasi den Aufsichtsratsvorsitz abgibt und dann aber dann irgendwie das so begründet, dass es ja der Zeitdruck war und dass er das eigentlich nicht wollte. Oder dann hat er sich parallel eben ein Rechtsgutachten erstellen lassen, dass diese Zusage nicht rechtsverbindlich sei. Also ein bisschen komische Nummer. Und letzten Endes fand ich, ist relativ klar, dass es einfach ihm darum geht, er ist irgendwie gekränkt oder verletzt, dass, dass man ihn halt nicht möchte als, als Aufsichtsratsvorsitzenden und tut es dann eben aber so sagen, es geht nicht um die Person, sondern es geht um die Mitgliederrechte und ich kaufe es ihm einfach nicht so ab. Und bin mal gespannt, wie die Mitglieder und Fans das dann sehen.
Ja. Ist ja auch irgendwie keine gute Basis, ne? Wenn du jetzt schon mit Rechtsmitteln versuchst, irgendwie deine Meinung durchzudrücken. Ja. Also da ist ja eigentlich keine Basis mehr da. Ne? Das, das muss man ja schon so sagen. Gab ja auch noch dann eine ausführliche, noch so ein ausführliches Statement so aus der Kanzler-Kurve auch vom Kommando Cannstatt, hatte ich vorhin noch irgendwie so ein Interview gesehen auf, ich glaube, auf der Website vom SWR. Also die haben ja auch so ein Stimmungsbild halt eingeholt, also von unterschiedlichen Fangruppierungen. Also ja, also das, ich finde das halt trotzdem
wichtig. Und herrscht da Einigkeit oder ist da, was ist da so der Tenor oder gibt es da verschiedene Meinungen?
Ja, also die wollen ja eigentlich schon, dass, das Ganze, dass die ganzen Gremien halt zurücktreten und genau, das ja, also ich meine, es ist halt viel Chaos da, also und so wie es halt eingangs gelaufen ist, ne, also das hätte man ja auch irgendwie mit einer demokratischen Wahl halt einfach alles ein bisschen einfacher haben können, aber wie auch immer, also das, ich steige da mittlerweile nicht mehr so richtig durch und bin ich mal, sind wir mal also, gespannt, also wie es dann auf der Mitgliederversammlung laufen wird und was dabei rauskommt.
Ja,
also,
meine Sicht ist einfach, hatte ich ja schon letztes Mal gesagt, ich glaube, Porsche ist echt nicht die schlechteste der schlechteste Partner so für den VfB, der ist wirklich in Stuttgart verwurzelt und der hat, glaube ich, echt keine bösen Absichten. Und ich denke, also ich kann mir halt vorstellen, dass es für Porsche natürlich gut ist, diese großen Firmen, die brauchen gute Leute und gute Leute wollen oft nicht so unbedingt nach Stuttgart ziehen, weil Stuttgart ist auch nicht den besten Ruf hat als Stadt und von der Lebensqualität her. Und für die, die profitieren natürlich davon, wenn der VfB gut spielt und da eine tolle Stimmung ist und dass vielleicht dann mehr Leute auch, für mehr Leute der Standort attraktiver wird. Und ich finde, das ist jetzt nichts Schlimmes. Und von den Fans her, gerade die, die schon länger im VfB folgen und auch Fans sind vom VfB, finde ich eigentlich, also so geht es mir, dir wahrscheinlich auch, also sollte erstmal die dominierende Emotion zurzeit sein, Dankbarkeit, weil so eine tolle Saison haben wir schon lange nicht mehr gesehen und wir haben viel gelitten und ich persönlich bin froh, dass es so gut läuft und dass halt auch jemand wie Sebastian Hoeneß verpflichtet werden konnte und ja, ich finde auch der Alexander Werle ist ein echt fähiger und kluger Kopf und den haben sie eben auch holen können. Hitzelsberger hat ja hingeworfen, quasi wohl auch wegen Streitereien mit Klaus Vogt nicht zuletzt. Und ja, mal hoffen, dass die Mitglieder dann dementsprechend die richtigen Entscheidungen, die richtigen Schlüsse treffen und sehen, wer hat wirklich das Wohl des VfBs im Sinn und ja, wer ist da so ein bisschen mehr, hat mehr so sein eigenes Ego im Interesse. Aber gut, diese Rauchaktion fand ich jetzt nicht so toll, aber wenn das jetzt alles war, dann ist ja nochmal glimpflich gelaufen. Das Spiel ist natürlich viel wichtiger und da gibt es ja auch eine Menge zu besprechen.
Genau, wahrscheinlich geht es dann genauso aufbrausend weiter. Das, da muss man ja schon sagen, ich meine, das lief ja echt richtig gut. Ne? Also leider das erste Tor aberkannt von Guirassy, abseits war ja schon relativ früh.
Ja, war ja aber echt sehr knapp. Ne? Also das war ja, fand ich schon auch echt...
Gut, ich meine, die Linie ist halt da, also das kannst du halt nicht mehr sehen, aber ich meine, da musst du halt das dann auch zurücknehmen. Ne? Das ist halt, klar. Ist halt so, ist natürlich schade. Also danach trifft Guirassy natürlich auch nochmal. Also das und ja, war natürlich auch echt wieder eine sehr schöne Kombination. Dann das 2-0 dann durch Stiller. Also Stiller hat ja auch das erste Tor schon vorbereitet. Ne? Das,
ja, also das als 1-0, das dann kam, das war ja wahnsinnig. Also wie das, wie die Heinheimer haben es ja richtig gut gemacht. Ne? Also die haben echt dem VfB schwer gemacht. Wir haben uns ja, glaube ich, alle gewünscht, dass die Hinspielniederlage, dass das revanchiert wird. Und das sah es ja am Anfang wirklich danach aus. Und ja, das aberkannte Abseitstor hat ja zumindest mal die Stoßrichtung vorgegeben, auch wenn es nicht gezählt hat. Aber dann das 1-0, also wie sie da im Strafraum die schwindlig gespielt haben, die Heidenheimer, die ja echt auch gut gestanden sind und echt gut verteidigt haben. Aber das fand ich echt unglaublich, wie sie da zack, 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 zack und dann Guirassy macht den rein.
Das war ja, Müller hat natürlich auch noch ein paar Mal ganz gut gehalten, ne? So muss man schon sagen, dass der Heidenheimer Keeper...
Aber da hat er... Da konntest du einfach, das konntest du einfach nicht verteidigen. Und das auf so engem Raum mit gut stehender Verteidigung, das hinzukriegen, das ist nicht ohne. Und ja, also eine richtige Machtdemonstration, eine Demonstration der Fähigkeit und des Selbstbewusstseins, das der VfB sich erarbeitet hat in den letzten Monaten. Ne? Und genau, 2:0, auch sehr schönes Tor. Und ich dachte eigentlich zu dem Zeitpunkt, da hat ja der Nübel auch noch sehr gut gerettet, ne? Als der Beste war es, glaube ich, ne? Auf ihn allein zugerannt kommt so. Und,
oder war es, dann war es nicht auch schon Kleindienst? Also ich glaube, das war halt auch Kleindienst, ne? Der auch die beiden Treffer macht.
Ich glaube, es war Beste da noch. Und der zieht dann irgendwie von links so ein bisschen in die Mitte. Er ist quasi Wanyoman, ist schon, hätte ihn faulen müssen, macht er dann natürlich nicht. Was gut ist in dem Moment, sonst gibt's Rot. Und dann fährt Nübel das Bein aus und haut eigentlich den Beste um, also Elfmeter, aber er trifft den Ball. Also echt gut gemacht von Nübel, hohes Risiko und verhindert damit das Tor. Also
Ich meinte die andere Szene, da klärt, glaube ich, Anton, also nach dem Fehler von Ito. Also
ja.
Stand da, okay. Genau.
Das war
da kurz nach dem Kleindienst. Ja, genau, also da haben wir auch nochmal Glück gehabt. Also gut.
Genau. Also Nübel super erstmal und ich dachte dann, hey, okay, also der, wenn er so spielt, der Nübel, dann hat er echtes Zeug auch vielleicht doch den Neuer bei Bayern zu beerben irgendwann, aber kam dann doch anders, ne? In der zweiten Halbzeit.
Genau, also nochmal zu dem Tor, dann auch irgendwie super Doppelpass, ne? Zwischen Undorf und Stiller und ja, Stiller schließt dann echt traumhaft ab. Und da denkt man natürlich schon, okay, was soll jetzt noch schief gehen? Fürster 2:0 gegen Heidenheim. Also da kann man sich ja ein bisschen zurücklehnen, denkt man aber dann auch wieder nach einer Ecke. Ne? Also die erste Ecke, die da reinkommt vor dem Anschlusstreffer, Standards. Da flattert der Ball ja auch irgendwie durch den Strafraum und Nübel klärt auch irgendwie so ganz merkwürdig. Und genau, dann die nächste Ecke, da war glaube ich dann irgendwie von der anderen Seite dann vom Beste, ne? Kam die Ecke halt rein. Und ja, Nübel hat den Ball ja quasi schon und also das... Schiebt sich den.
Das darf einfach nicht passieren.
Nee, ist schon so Slapstick wieder, ne? Also, weil er sich so den selber durch die Beine wirft. Also, das war schon ein bisschen.
Also, dümmer kann es nicht laufen für einen Torwart, macht natürlich dann wieder alles zunichte. Und bisher war es so, zumindest wie ich es beobachtet hatte, und haben wir auch oft drüber gesprochen, dass er so eine Aktion hat im Spiel und dass es meistens trotzdem den Sieg nicht kostet. Okay, an dem Zeitpunkt ist es dann auch quasi das Konto dann ausgeglichen und es steht 2:1. Okay, ja. VfB kommt dann wieder und ist eigentlich nah dran am 3:1. Ich fand die Reinnahme von Silas, der ja so ein bisschen seit dem Afrika-Cup nicht mehr richtig Fuß gefasst hat, war jetzt nicht so eine gute Entscheidung, weil der fast jeden Ball vertändelt hat und also keinen guten Tag hatte Silas. Da hat er uns vielleicht dran gehindert, da einfach das aus dem Flow noch das 3:1 zu schießen.
Ja, trifft noch einmal den Pfosten. Ne? Ich meine, wenn der Ball da drin ist, dann ist er halt der Held. Ne? Das muss man dann
auch so sehen. Ja, den hätte glaube ich, jeder andere von der Mannschaft dann an dem Tag reingemacht. Aber da fehlt ihm vielleicht auch einfach das Selbstbewusstsein, das die anderen jetzt halt haben. Und dieses Selbstverständnis und dieser unbedingte Fokus und ja, Torriecher. Da hat er einfach immer mal wieder so Phasen, wo er da so ein bisschen verunsichert ist. Und so hat er auf mich gewirkt in diesem Spiel, Silas.
Ja, und dann kippt es halt komplett, ne? Dann, genau, dann fällt da sogar noch das 2:2, also wieder Kleindienst.
Da kann dann wiederum Nübel, finde ich, nichts machen beim 2:2. Das war einfach gut gemacht. Also die haben irgendwie das Mittel gefunden, ne? Die Heidenheimer, dass sie dann quasi über außen kommen, aber dann die Seiten extrem wechseln, also links, rechts und so dann quasi die Verteidigung aushebeln. Hat gut funktioniert beim 2:2 und beim 3:2 eigentlich auch wieder.
Ja, ich meine, der Heidenheimer Spieler, der die Flanke reinbringt, ne, da steht ja irgendwie komplett alleine auf der rechten Seite, ne, und denke ich auch, dann zieht's irgendwie alle Spieler so rüber und dann fehlt in der Mitte halt vollkommen die Zuordnung. Also das sah irgendwie schon so ein bisschen komisch aus. Also, da hält sich halt, da hat man halt irgendwie die Position nicht so richtig im Blick, ne? Also da wirkt es, ja, also wie es halt auch schon immer so ist bei hohen Bällen, Standardsituationen, ist der VfB immer noch sehr, sehr anfällig, ne? Also nicht nur bei der Ecke.
Ja, also das hat der Heidenheimer da einfach clever gemacht. Das haben sie zuerst über die Mitte, sind sie nicht durchgekommen und dann eben das auseinanderzuziehen, den Angriff und damit die Verteidiger dann auch rauszuziehen und dann wieder in die Mitte, wie du sagst, das hat gut funktioniert. War ein bisschen zu leicht eigentlich, den VfB da so zu überrumpeln. Und dann das 3:2, dann wiederum eigentlich, also hüpft der Nübel mit geschlossenen Augen gefühlt so ein bisschen in der Luft rum. Das hätte auch nicht sein müssen, das 3:2 geht auf Nübels Kappe, finde ich. Und damit hat er, finde ich, in diesem Spiel zum ersten Mal wirklich sein Konto überzogen. Und da war ich dann auch echt ein bisschen enttäuscht. Also ein Ding pro Spiel sehe ich ihm gerne nach. Aber dann, wenn er zwei so Dinger bringt, dann muss man sich dann schon fragen. Also bei Bayern wird es, glaube ich, dann nichts mehr bei ihm für ihn. So, also das war jetzt einfach zu wiederholten Male, zu viele Patzer. Das ist, glaube ich, ein Mentalitätsproblem bei ihm, weil er hat da technisch die Fähigkeit, er ist ein super Torwart, der fängt auch schwierige Bälle ab, aber dann diese mentalen Aussetzer oder auch, wo ihm der Ball durchrutscht, ne, beim 2-1 vielleicht, da hat er, glaube ich, im Interview gesagt, dass er da schon an den nächsten Angriff im Kopf gedacht hat, den er dann einleiten will und so. Also da fehlt ihm der Fokus in manchen Momenten und diese Blackouts, also vielleicht ist da ein Mentaltrainer mal angesagt für ihn. Vielleicht wird es ihm was nutzen.
Ja, naja, ich meine, er nimmt es halt auch schon auf seine Kappe. Ne? Das hatte ich halt vorhin noch mal gelesen. Also immerhin ist er da so selbstkritisch.
Ja. Alles andere wäre dann auch natürlich, wäre dann auch nicht angebracht. Aber ja, am Ende steht es dann fast bis zum Schluss 3-2, dann kommt die Nachspielzeit, dann versuchen die Heidenheimer natürlich ein bisschen die Uhr runter zu zählen und dann ist er da an der Eckfahne, ne, der Heidenheimer Spieler, und ich weiß nicht, wer es war, er versucht halt den Ball ihm abzunehmen und er will quasi, der Heidenheimer will, dass dann der Stuttgarter ihn ins Ausspielt, dass der Torwart den Ball kriegt, also ins Tor aus. Und dann kommt super genial Maxi Mittelstädt angerannt, macht eine Runde um die zwei außenrum und nimmt den Ball weg. Voll geil gemacht, fand ich. Also super. Da siehst du auch, dass Maxi Mittelstädt cleverer Typ ist und dann halt auch nicht das hinnimmt, dass man jetzt das Spiel herschenkt, auch wenn es nur noch ein paar Sekunden sind. Und dann haut er natürlich ihm ganz dumm an die Wade ran und dann kriegt er eine harte rote Karte, aber muss dann einfach nicht machen im Affekt, ne? Also
ich fand die Entscheidung halt schon ein bisschen zu hart, so gut, eine Karte musst du halt geben, aber ob es jetzt rot ist, das fand ich halt so ein bisschen zu heftig, so das Nochmal einen Punkt zurück zu den Toren. Ich glaube, ich habe das irgendwie gerade einmal, das erste Tor war ja von Kleindienst,
alle drei.
Das erste war offiziell von Nübel.
Ach so, war ein Eigentor.
Genau. Klar, genau. Stimmt. Ja. Aber also das erste, das habe ich gerade irgendwie durcheinander bekommen. Also das erste, da trifft er den Ball ja irgendwie schon fast, das ist ja wirklich Weltklasse, wie er es macht. Ne? Das zweite Tor war ja das, als der als die Flanke da von der rechten Seite reinkommt, als alle VfB-Spieler quasi irgendwie mal kurz mal abschalten. Aber das nochmal so, aber genau, das.
Genau. Ist notiert. Und die Eckfahnensituation, ja, wie gesagt, da gehen ihm die Gäule durch, weil er denkt halt, er ist clever, Heidenheimer, und gewinnt jetzt die Zeit und dann Mittelstädt zieht ihm sozusagen die Hosen runter. Und dann aus dem Affekt haut er ihm halt ans Bein, was einfach dumm ist. Also das bringt ja nichts. Ja? Und dann kriegt er die rote Karte. Ist hart, aber gut, muss er damit leben. Also finde ich.
Ja, klar, muss man mit leben.
Das ist erste Liga, das ist nicht zweite Liga. Also die Heidenheimer haben es ansonsten über Spiel, anders als jetzt Darmstadt zum Beispiel neulich, die ja wirklich gespielt haben wie ein Zweitligist, ne? Und viel gehackt haben und reingehauen, weil sie sonst nichts drauf haben. Heidenheimer haben ja schon was drauf. Und dann, wenn du dann halt so dich benimmst wie ein Zweitligaspieler, dann kriegst du halt in der Bundesliga eine rote. Aber gut, jedenfalls folgt dann rot und dann läuft die Uhr noch ein paar Sekunden. Die 6 Minuten sind schon abgelaufen. Ja. Aber natürlich muss er jetzt noch weiterhin nachspielen lassen, weil eben da ja durch dieses Foul auch unterbrochen worden ist. Und dann einfach ein Wahnsinnswille wieder. Und UNDAF, super Fokus und wahnsinns, eine Weigerung, sich dem Schicksal zu fügen, wie das eigentlich sonst immer in den vergangenen Jahren war, oft, ne? dass wenn der VfB dann spät doch zurückliegt, dass dann überhaupt kein Aufbäumen mehr möglich ist. Und dann macht er das Ding halt auch noch und wahnsinnig gut von UNDAF, muss ich echt einen Hut ziehen. Hat er klasse gemacht.
Ja, also in der Situation, gerade so das auch mit dem letzten Spielzug, ne, dass man da noch so die Ruhe hat. Er war ja, glaube ich, auch schon vorher schon fast K.O., dass man dann noch so die Übersicht hat und sich da noch einmal dreht und dann da noch den Ausgleich erzielt. Das war schon so richtig stark.
War stark und war schon versöhnend, weil das war schon sehr enttäuschend bis eben zu dieser roten Karte des 3-2. Ja. Das hat sich echt scheiße angefühlt. Ne?
Ja, war jetzt auch, glaube ich, für den Kopf war echt sehr wichtig, ne? Vor dem Dortmund-Spiel jetzt, das wäre dann schon irgendwie blöd, wenn du fährst halt nach Dortmund mit einer 3-2-Niederlage gegen Heidenheim zu Hause. Weil, ja, ist ja auf jeden Fall
ein sehr... Und Dortmund natürlich, ja. Genau, Dortmund natürlich mit dem Bayern, mit dem Sieg gegen die Bayern wieder mal beflügelt. Und ja, also das wird auch ein spannendes Spiel dann gegen Dortmund. Den Hinspielen war das ja relativ eine klare Sache und auch im DFB-Pokal Machtdemonstrationen vom VfB Stuttgart. Und jetzt ist natürlich Dortmund am Zug und sie wollen jetzt zeigen, dass sie eben auch sich nicht so wieder den Schneid abkaufen lassen werden. Also es wird, glaube ich, wird nicht so einfach laufen, ne? wie die Spiele in der Hinrunde
gegen den VfB. Ja, kann man halt froh sein, dass Leipzig halt am Wochenende jetzt nicht gewonnen hat. Ne? Das hat man da wenigstens noch so ein bisschen den konnten wir den Abstand halt irgendwie noch in der Balance halten. Also es sind jetzt noch 7 Punkte auf Leipzig, ne? Also aber auch nur 4 Punkte jetzt noch auf Dortmund. Das wären auf jeden Fall jetzt entscheidende Wochen. Also noch gegen Dortmund, noch gegen Leverkusen, gegen Bayern. Also kommen ja da noch schon irgendwie einige Hochkaräter.
Ja, also ich dachte wirklich bis zum 2-0, also VfB ist jetzt gerade aktuell die stärkste Mannschaft in der Bundesliga, weil Leverkusen ja auch oft jetzt in letzter Zeit die Spiele mit Mühe und Not noch umbiegt, also mit viel Willen auch, aber so hat es eigentlich ausgesehen, ne? Und dann hat Heidenheim einfach doch gezeigt, dass sie auch extrem stark sind. Es sind für mich im Prinzip das neue Union Berlin in dieser Saison. Zeigen richtig, wie man mit geringen Mitteln viel rausholen kann. Und haben natürlich doch einige gute Spieler auch eben, gerade Tim Kleindienst und Niklas Beste hat ja dann auch sich in der Nationalmannschaftsberufung niedergeschlagen, wie ja auch für den VfB. Das war ja für den VfB eine sehr erfolgreiche Länderspielpause.
Ja.
Maxi Mittelstädt hat's ja richtig toll gemacht und hat sich da jetzt quasi fast schon festgespielt für die EM. Chris Führig in der Form auch, finde ich, ist ein Kandidat für die Startelf sogar bei der EM.
Ja, also das würde ich halt auch sagen. Nee, aber alle, ne? Ich meine auch Undav und Stiller, also die werden wahrscheinlich alle ihre Rolle haben in der Nationalmannschaft noch.
Ja, Stiller ist ja bis jetzt noch nicht nominiert worden, aber könnte er noch kommen. Also die Motivation ist, glaube ich, jetzt bei diesen Spielern groß, wie halt auch bei den BVB-Spielern, die nicht nominiert worden sind, hat man jetzt ja auch gesehen, dass Hummels und Süle.
Stimmt, er war so im Gespräch. Anton hatte ich jetzt natürlich vergessen. Also
Genau. Ansonsten was ich auch noch witzig fand, hat es mit VfB nicht so viel zu tun, die Trikotdiskussion beim DFB, weil ja Nike der neue Ausrüster wird.
Ja.
Dann haben sie ja sogar Politiker zu Wort gemeldet und irgendwie sind Adidas beiseite gesprungen, was ich auch ein bisschen absurd finde. Ne? Also einfach, es ist wie sagen, ihr könnt ja bitte Schnitzel essen und nicht Kebab, weil wir sind hier in Deutschland. Also fand ich auch ein bisschen unpassend, gerade dann von einem wie Habeck erwartet man ein bisschen mehr Reflektiertheit. Also Nike machen wenigstens, finde ich, vom Design her viel bessere Trikots als Adidas in letzter Zeit. Wir hatten ja auch mal eine Folge, in der wir über die schönsten VfB-Trikots geredet haben. Also wir sind ja da auch so ein bisschen, was das Design angeht, schauen wir ja auch gerne hin. Und ich finde also die Nationalmannschaftstrikots, das letzte Schöne war irgendwie 96, das ganz schlichte Schwarz-Weiße für mich, als die EM, Deutschland die EM gewonnen hat damals. Und seitdem fand ich die eigentlich eine Enttäuschung nach der anderen, die Adidas-Trikots der Nationalmannschaft. Ich weiß nicht, wie du das so siehst.
Ja, also meistens finde ich die auch immer jetzt nicht so hübsch. Also da. Also klar, ich meine, es ist ja auch nachvollziehbar, ne? Also wenn die da so viel Geld da reinhauen, also dass man dann sagt, okay, vielleicht muss man da nochmal den Ausrüster wechseln. Also das ist ja auch so. Ja. Das
machen ja andere Länder auch, ne? In England war auch immer Umbro und sind jetzt auch bei Nike und die Nike machen einfach schöne Trikots, muss man einfach so sagen. Aber gut, ist ja nur so ein Seitending, so ein Nebending. VfB ist ja nach wie vor mit Jako, was ja auch ein regionaler Ausrüster ist.
Ja.
Ganz gut beraten und die geben sich ja echt Mühe. Haben natürlich auch nicht die besten Designer, finde ich, merkt man, aber sind sehr engagiert und geben sich Mühe.
Ja, ich meine, das aktuelle Trikot finde ich eigentlich ganz hübsch, ne? Nur hatten wir auch schon mal drüber geredet, irgendwie ist das auch so mit dem Brustring hinten noch, und dann noch diese komischen roten Elemente. Ja, also das finde ich, sieht jetzt nicht besonders ästhetisch aus. Das. Da.
Ja, ich habe oft das Gefühl, dass man da so versucht, irgendwelche aktuellen Trends oder neue Möglichkeiten im Druck oder sowas umzusetzen. Und dass jetzt das Design selbst vielleicht dann dadurch kann er halt auch mal drunter leiden. So. Und das sollte, finde ich, halt immer die Richtschnur sein, dass das Design unterm Strich cool aussieht und nicht jetzt, hey, guck mal, was wir jetzt alles machen können in der Trikotproduktion und neue, keine Ahnung, Farbelemente oder Glanzelemente oder was auch immer. Ne? Also ja, das ist okay. Aber natürlich haben wir ja auch schon drüber gesprochen, der Winamax-Schriftzug ist auch nicht besonders schön designtechnisch.
Nee. Also da.
Und auch vom Inhaltlichen her. Aber da habe ich mir eben auch gedacht, guck mal, Heidenheim hat MHP auf dem Brustring oder auf der Brust. Und ich glaube eigentlich, das hätte der VfB ja auch sein können, der das MHP-Logo bekommt. Und das finde ich, hätte schöner ausgesehen. Aber wahrscheinlich hat damals Porsche, von der ja MHP eine hundertprozentige Tochter ist, wahrscheinlich damals schon gesagt, ja, mit dem Präsidenten auf der Brust als Hauptsponsor vielleicht aktuell nicht. Aber vielleicht, wer weiß, vielleicht ja für die nächste Saison.
Schauen wir mal, genau. Gut, dann sind wir eigentlich auch schon fast durch, würde ich mal sagen. Oder
sind wir fast durch?
Ja.
Der obligatorische Tipp fällt jetzt noch gegen Dortmund.
Ja, boah, das. Also ich tippe auf 1-1.
Ich glaube, es wird eine knappe Kiste, glaube ich auch. Ich würde sagen 3-2 für den VfB.
Ja, okay.
Weil wir doch noch mehr Torgefahr auf jeden Fall haben als Dortmund. Aber natürlich, die Abwehr muss ich ein bisschen besser zu fangen, gerade eben bei den Standardsituationen, bei den Eckbällen und Lübel natürlich auch. Da muss die Konzentration irgendwie verbessert werden. Aber ja.
Ja, alles klar. Dann wünschen wir euch eine gute Woche und bis zur nächsten Folge.
Ja, ciao.
Eine Produktion von wordpod.de.